mal davon abgesehen,
Freunde. Weil er 7 Tage älter ist, weißt du, wie ich meine?
Ja.
Ja, und du ungefähr 5 bis 10 Jahre körperlich älter. Meine Damen und Herren, wir haben den 17.03. Wir haben 18 Uhr und 17 Minuten. Wir haben jetzt so einen leichten Duktus vom Deutschlandfunk, weil wir natürlich einen ganz besonderen Gast haben, auf den wir uns mega freuen, weil er wirklich krass Ahnung hat. Bitte Applaus, stehen Sie auf. Es gibt Fanfare, es gibt Standing Ovations, es gibt alles, was wir haben. Hauen wir raus. Und dann bitte Applaus für Nico Schmidtalle. Buongiorno.
Hallo, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Nach der Lobeshymne, siehst du, ich habe die Mütze zwar, muss ich mir ein bisschen tiefer ziehen, weil jetzt werde ich immer röter. Farben kann man nicht steigern, jetzt kriege ich schon den ersten gleich hier reingehauen.
Es ist schon ein Skandal, dass du jetzt erst bei Folge 292, Herr Baden.
Ich wollte nur kurz sagen, für die Zuhörer und Zuschauer, die jetzt eine normale Bundesliga-Sendung erwarten, heute ist Eintracht Frankfurt, das ist Eintracht-Plastik. Wem das nicht passt, runter von unserem Grundstück.
So, weiter geht's. Grundstück. Ja, also wir haben natürlich noch viele andere Fragen, aber natürlich soll Eintracht unser Fokus sein, vielleicht noch ein bisschen Temptation Island, Dschungelcamp, Let's Dance, also was wir alles haben.
Aber Nico. Kein Problem, muss ich gestehen, ich gucke es tatsächlich auch. Dschungelcamp habe ich mich ein bisschen abgewandt, bin ich ehrlich, aber so ein bisschen Trash-TV gucke ich tatsächlich. Jetzt macht mich wahrscheinlich hier noch unbeliebter.
So, Nick, das heißt, ab sofort bist du immer Dienstag bei unserem Start, wir freuen uns sehr. Aber lass uns doch direkt mal loslegen. Nico, du warst du am Samstag im Stadion gegen Heidenheim?
Yes, Heimspiele bin ich immer da und probiere auswärts, so gut es geht, auch mitzufahren.
Sehr gut. Sage mir, ja. Wie hast du, bitte sei ausführlich, wie hast du das Spiel gelesen am Samstag?
Ja, gut, die erste Halbzeit. Brauchen wir nicht viel
drüber lesen. War schon lesen. Kritisch.
Ja. Da gab es, glaube ich, einen Höhepunkt, das war Larsson, wo er mal aufs Tor geschossen hat. Ansonsten, ja, war schwierig, muss man sagen. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, Eintracht Frankfurt, so, man kann eigentlich jetzt gar nichts sagen. Wir haben 3 Heimspiele in Folge gewonnen, zu 0. Also ergebnistechnisch kann man sagen, hervorragend, muss man ehrlich sagen. Aber spielerisch, ja, lässt Fragen offen, muss man ein bisschen sagen. So, ich meine, Riera hat uns auch viel versprochen. Klar, es dauert auch ein bisschen. Für mich ist immer noch so das Problem, es fehlt so im Mittelfeld, so ein Stratege, der mal das Spiel leitet. Für das Spiel wäre vielleicht für mich Götze ein guter Part gewesen.
Absolut.
Der gute Bälle spielt, aber ja, ich weiß nicht, wie es ihr gesehen habt, aber
wir hatten es im Stadion gesehen, der Götze hat sich, glaube ich, irgendwie, also gefühlt 2,5 Stunden warm gemacht und ich dachte, jetzt kommt er. Ja, wir brauchen was Kreatives. Heidenheim ist wirklich auch so ein Gegner, die machen jetzt nicht viel nach vorne, die wollen natürlich nicht irgendwie jetzt, da wird schon für die zweite Liga geplant oder will es jetzt nicht komplett auseinandergenommen werden. Herr Baden, wie hast du es gesehen?
Ja, das Ding ist, also Steffen und ich hatten jetzt, ich glaube, ich war lange nicht mehr so oft bei Heimspielen im Stadion wie diese Saison. Wir haben keine Dauerkarten und es ist ja tierisch schwer, dran zu kommen. Und Steffen ist wirklich ein Kartenfuchs. Er guckt immer mal zwischendrin in die Mike an.
Jetzt hat er den Bart wieder rausgeworfen. Ja. Nie war der Podcast besser als jetzt. da ist er wieder. Jetzt ist er, also du bist optisch, bist du leider erkennbar, jetzt bist du akustisch wieder raus. Aber der Herr Schmidt, ich mach doch gerade deine Technik, wir können da schon ein bisschen improvisieren. Aber Nico, ist Heidenheim so ein Gegner? Weil ich hatte getippt, ganz bescheidenerweise 7-1 für die Eintracht.
Ja, so bescheiden war ich jetzt nicht. Ich habe auf ein 2-0 getippt, aber wobei, ich war irgendwie, als ich dann im Stadion mich hingesetzt habe und tatsächlich auch euphorisch, habe gedacht, naja, wenn wir so das 1-0 schießen, dann glaube ich, wird es schon ein Fußballfest hier. So Heidenheim, 14 Punkte zu dem Zeitpunkt, auch ein Gegner. Aber ich mache es eigentlich selten, aber ich möchte trotzdem auch Heidenheim mal loben. Wirklich auch für die Fans. Es war trotzdem irgendwie auch schön. So, da können sich manche Vereine wie Wolfsburg oder sonst wer auch mal ein Beispiel dran nehmen. So, Heidenheim ist immer zahlreich am Start. Und ich finde, was Heidenheim sich auf die Beine gestellt hat, auch Frank Schmidt, ein Trainer, der gefühlt, seitdem ich null bin, Trainer ist bei Heidenheim.
Seit 18 Jahren, glaube ich,
hat er Karriere gesetzt. Ja, wirklich unfassbar und wirklich auch, ich finde ihn irgendwie sympathisch. Also ich weiß nicht, ich will jetzt hier auch keinen Lobeshymne Riesen für Heidenheim weitermachen, aber ich wünsche dem Verein, dass sie alles Gute für die Zukunft und ja, das Stadion ist jetzt natürlich nicht so überragend an der Voigt Arena, muss man ehrlich sagen, da einen Parkplatz zu bekommen und so, da ist dann schon besser.
Hast du direkt schlechte Laune?
Ja, da ist es so am Berg, ist ein bisschen höher, das ist dann schwieriger zu erreichen deswegen. Aber nee, kommen wir zurück, weil du gemeint hast mit Mario Götze. Ich habe es auch beobachtet, habe gedacht, er muss ja irgendwann mal reinkommen. Aber dann waren auch die Wechsel verbraucht. Das Einzige, was ich dann noch gesehen habe von ihm, weil wie er seinem Kind und seiner Frau auf der Tribüne gewunken hat. Aber ansonsten.
Immerhin, ja. Immerhin. Aber meinst du, es liegt, dass man, liegt es jetzt gerade an der, es gibt ja ein, zwei, drei Verletzte bei der Frankfurter Eintracht, auch Stammspieler. Liegt es, dass man sagt, okay, man will jetzt eigentlich gegen Heidenheim sich gar nicht so viel ausgaben? Oder man sagt auch, okay, es ist auch wirklich schwer gegen so einen Gegner, die sich kompakt hinten reinstellen, die kaum irgendwie, da sind kaum Räume, die warten noch nicht mal auf Konter. Also du hast Gefühl, wenn die den Ball haben, legen sie auf den Boden und hoffen einfach auf ein Unentschieden. Also hätte man irgendwas anders machen können, dann sagt man sich, komm, 1-0, dreckiger Sieg, drei Punkte, scheiß der Hund drauf.
Ja, im Nachhinein muss man sagen, klar, dreckiger Sieg, 1-0, Arbeitssieg, aber man muss auch dazu sagen, wir hatten auch ein bisschen Glück, diese Abseitsentscheidung, heißt ja Abseits der Fußball-Podcast, aber es ist wirklich eine absolute Frechheit, so Entscheidungen, auch generell, was der VAR momentan sich da rausnimmt, wirklich, also ich weiß auch nicht, also ich wäre auch stinksauer gewesen. Auf der anderen Seite muss man sagen, es gab auch eine grenzwertige Situation in der ersten Halbzeit, wo Ayub Amamuni Eshkuyab von Ramay im Tor quasi ins Tor geschubst wurden. Es ist aber die folgende Regel, sobald der Ball noch nicht ausgeführt wurde, gibt es eine Eckballwiederholung anscheinend, haben mir jetzt mehrere Leute erklärt. Und sobald der Eckball ausgeführt wäre, hätte es dann Elfmeter geben müssen und dementsprechend halt auch gelb für Ramay. Es waren Zehntelsekunden anscheinend, aber wusste ich tatsächlich auch nicht, die Regel war mir auch neu bis zu dem Wochenende.
Ja. Aber das ist echt so, ich entdecke auch jedes Wochenende den Fußball neu. Ich habe jedes Mal das Gefühl, okay, was gibt es jetzt, die falsche 6, die richtige 9? Was ist das für eine Regel? Also wenn der Spieler den Ball sieht, aber dabei die Augen zumacht, dann ist es kein Gegentor. Okay.
Hört ihr mich wieder?
Leider ja.
Ich hoffe, es hält noch ein bisschen. Steffen, tut mir leid. Nee, aber was uns aufgefallen ist, die letzten drei Heimspiele, bis zum 1-0 läuft irgendwie nichts. Aber ab dem 1-0 spielt die Eintracht. Jetzt gegen Heidenheim war es ein bisschen anders durch die gelb-rote Karte. Aber du hast auch irgendwie, ich glaube, mit dem 1-0 kommt erst die Sicherheit. Also ich weiß nicht.
Ja, ich bin da auch bei dir. Wenn es meistens die erste Halbzeit war nie überragend. Und dann, wie du sagst, dann fällt in der zweiten Halbzeit 1-0 und dann. Ich glaube, es ist auch dann immer so ein bisschen Druck, was wegnimmt. Jeder ist ins Stadion gegangen, du wusstest, du brauchst diese drei Punkte, um irgendwie nochmal vielleicht nach vorne was zu machen, Richtung Europa und hoffst dann, dass die anderen auch nochmal patzen und dementsprechend, wir kennen Eintracht Frankfurt seit klein auf, das sind nicht unsere Spiele. Dann kommt halt immer sowas schon. Also wirklich, da gewinnst du eher dann gefühlt in München als zu Hause gegen Heidenheim. So. Aber letzten Endes ziehen wir ja trotzdem die Spiele, muss man dazu ehrlich sagen. Wahrscheinlich in der Hinrunde, wenn wir Topmüller als Trainer gehabt haben, so ehrlich muss man sein, wäre wahrscheinlich ein riesen Five-Konzert in der Halbzeit gewesen. Man hätte sich was anderes gewünscht. Aber ich hoffe jetzt so ein bisschen auch klar, dass man die Saison noch gut über die Bühne bringt und dann Riera auch vielleicht ein, zwei Transfers mit Krösche zusammen tätigt, wenn Krösche noch auch dabei ist. Aber so, es fehlt mir irgendwie im Mittelfeld so einer, der mal wirklich so auch der das Spiel gestaltet. Ich hoffe jetzt auch, wenn Ozun wieder fit ist, weil du auch Verletzte warst, dass er auch ein bisschen das Spiel mehr lenken kann. Und ich hätte auch mit einer Doppelspitze hätte ich gehofft, dass wir spielen. Kalimando, Burkhardt beide vorne. Die Aufstellung fand ich auch ein bisschen überraschend, bin ich ehrlich.
Absolut.
Burkhardt auf der Bank.
Aber, absolut. Ja. Wo wir gerade bei Neuzugängen sind, das passt ja wie die Faust aufs Auge. Ich habe mit Steffen am Samstag über zwei Spieler gesprochen, die Ende des Jahres oder Ende der Saison ihren Verein verlassen werden. Und ob sie was für die Eintracht wären, eventuell. Steffen sagt nein. Ich bin mir nicht sicher. Süle und Brandt. Wäre einer von den beiden. Ich habe gesagt, wenn dann der Süle eventuell, wenn er mal ordentlich ist und normal ist. Was sagst du dazu? Gar nicht, überhaupt kein Thema für die Eintracht? Weil die haben ja so ein Händchen dafür. Entweder Stinkstiefel, wie Boateng und Philipp Kostic, oder andere Spieler wieder ein bisschen hochzupäppeln und zur Leistung zu kriegen. Oder ist es gar kein Thema für die Eintracht?
Ich weiß nicht, ob Niklas Süle so krass gut ins Profil der Eintracht auch passt. Also ist jetzt auch seine Prime so ein bisschen abgelaufen, finde ich. Dann wäre tatsächlich für mich Julian Brandt interessanter gewesen. Mhm. Aber da muss man auch dazu sagen, du musst auch aufs Gehalt gucken und ich glaube, waren 7 Millionen oder sowas, was er jährlich da hatte und für Eintracht Frankfurt, der wird das Gehaltsgefüge auch ein bisschen sprengen. Nichtsdestotrotz, ich finde es interessante Spieler, aber ich muss gestehen, ich bin sowieso immer so ein Freund, ich würde mal jemanden aus der Jugend hochziehen oder auch mal jemanden, der jünger ist, mal holen, der noch was erreichen will, so statt immer gestandene Profis. Ich mache ja auch oft Reactions und so. Ich habe mich die Saison auch oft schon beschwert darüber, dass man nicht mal einfach mal in der Hinrunde einen Staff einfach gespielt lassen hat, der jetzt auch übrigens, man hat Ebo Bekir ist als Riesentalent in Frankfurt nach, jetzt ist Schalke an ihm dran, soll auch dahin gehen. So, ich meine, Frankfurt hat ja auch viele Talente einfach verschleudert, muss man ehrlich sagen. Mhm. Und das finde ich ein bisschen schade. Wir haben ein riesen Nachwuchsleistungszentrum. Mhm. Und wenn wir ehrlich sind, was kam die letzten Jahre groß bei rum? Also so ehrlich muss man sein.
Ja. Weil ich fand wirklich diesen, also wirklich so einen Wechsel, weil er für mich so ein bisschen in der gleichen Schublade ist, so ein Mario Götze, das hat für mich damals gepasst, zu sagen, irgendwie habe ich das Gefühl, das Match, der ist von seiner Kreativität her, ich glaube von seinem, auch von seinem privaten Lifestyle her, nahe Frankfurt, internationale Stadt, Flughafen, seine Frau kann die Jobs irgendwie, kann durch die Welt fliegen und so. Ich glaube, das passt aber, der passt vom Typen her einfach. Er ist so ein bisschen so ein coolerer, aber wirkt sehr souverän, toller Spielertyp, wenn er spielen darf, mal ein paar Minuten. Aber jetzt so ein, also ich finde, wenn so ein Profifußballer wie Niklas Süle wirklich lange Zeit Probleme mit dem Gewicht hat, ich habe auch lange Zeit Probleme mit dem Gewicht, aber ich bin lange kein Profisportler mehr, weißt du, wo du sagst, boah, der trägt da eine Wampe mit sich rum, wo du sagst, Kollege, du machst das hauptberuflich. Und der Julian Brandt ist für mich einfach so ein Typ, wo sagt, der passt auch nicht zu Frankfurter Eintracht. Ich glaube, das ist so ein, den kannst du nochmal so ein bisschen, mach nochmal so den Thomas Müller und spielt Kick da so ein bisschen und so ein bisschen was, irgendwie Autogrammstunden und so, aber jetzt wirklich zu sagen, wir wollen echt noch was erreichen. Aber Nico, kannst du mir sagen, also wenn ich jetzt als Außenstehender, das war wieder eine Beobachtung am Wochenende im Stadion, wie würdest du die aktuelle DNA der Frankfurter Eintracht bezeichnen? Hinter uns junge Leute, vielleicht halb so alt wie wir, der eine, der glaube ich 95 Minuten ähnlich wie der Leini mit seiner aktuellen Stimmlage den Schiedsrichter als Hurensohn bezeichnet.
Also ich glaube, der hat
34 Mal Hurensohn gerufen, selbst wenn der Schiedsrichter nur irgendwie kurz mal sich die Schuhe gebunden hat.
Und er sagt direkt hinter uns, Hurensohn!
Rechts von uns eher die ältere Fraktion, also vielleicht nochmal so ein, zwei Semester älter.
Damals hat es noch nicht gegeben, da haben es noch Janis gespielt.
Permanent und vor allen Dingen das komplette Buffet leer gefressen haben. Also der Typ war viermal draußen, kam mit 5 Chips-Tüten rein.
Immer mit Chips-Tüten.
Und die haben, glaube ich, sich 6 Bier gegönnt. Also dann links eher so das bescheidene Pärchen, wo sie nicht so richtig Bock hatten. Er versucht sie zu erfreuen mit so einer kleinen Portion Pommes, war aber 20 Minuten weg, da war sie schon abgefuckt.
Und es gibt Mecke die ganze Zeit.
Und vor uns so ein Pärchen, wo du sagst, irgendwie, die, ich glaube, die wollten eigentlich zum FSV, die waren so ein bisschen verkehrt im Stadion. Also was würdest du sagen, wie ist die aktuelle DNA der Frankfurter Eintracht und was wollen wir haben?
Ja, ich finde es immer ein bisschen schwierig, auch immer so, wie du sagst, man weiß ja nie, was man so bekommt. Ich muss sagen, ich sitze seit Jahren am gleichen Platz, da hast du auch immer die gleichen Leute drumherum, da weißt du, was du bekommst. Das ist dann nicht so, das ist nicht wie wenn du auswärts jetzt bist, so, ich war jetzt auf St. Pauli letzte Woche gewesen, so, da sitzt du dann im Stadion, so, es ist dann auch was anderes, sage ich mal, auswärts hast du auch andere Fans mit dabei, sage ich mal, die auch der Mannschaft wirklich auch kompletten Support, ich meine, ich gebe auch immer der Mannschaft kompletten Support, aber zu Hause hast du schon die letzten Jahre auch die Entwicklung gemerkt, so gerade wo der Erfolg kam, da habe ich mich auch schon oft drüber aufgeregt in der
Champions League. Auf einmal 120.000 Leute und Mitglieder und so, sorry Nico, aber ist ja wirklich also, so, jeder geht ins Stadion, alle haben so Ahnung und ja.
Es hat mich auch angekotzt. Ich weiß noch genau, es war das erste Spiel, glaube ich, gegen Sporting oder Benfica Lissabon in der Champions League, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Ich meine, es war Sporting gewesen, aber ich bin jetzt auch nicht zu 100%ig sicher. Aber jedenfalls, da saß jemand dann auf der Gegentribüne neben uns und wirklich der die ganze Zeit. Ich habe ja hier nichts mit Fußball eigentlich zu tun, aber das ist so schön, die Choreo und diese Stimmung hier in dem Stadion. Wirklich. Da habe ich mir auch überlegt, ob ich die Chipstüten und das Bier draußen kaufe und denen überschütte. Also wirklich, also unfassbar, wirklich. Da kriege ich heute noch das Kotzen, wenn ich sowas höre. Ich finde es halt immer schade, weil ich habe auch sehr viele Freunde, die kommen man nicht an Karten, sage ich mal, für so Spiele und die gehen seit 20 Jahren, die waren in der zweiten Liga mit mir schon da gewesen und ja, es ist halt sehr gemischtes Publikum mittlerweile, muss man sagen. Und ich finde es auch irgendwie ein bisschen traurig. Ich konnte jetzt zum Beispiel gegen Hoffenheim, wo die Mannschaft ausgepfiffen, wo kein Kampf war, wo nichts da mehr war, konnte ich es auch nachvollziehen, dass auch die Ultraszene mal eine Reaktion gezeigt hat, dass es nicht so geht. So fand ich auch ganz gut zu dem Zeitpunkt. Aber was ich wirklich nicht leiden kann, ist, wenn ich diese Mannschaft nicht supporte. Wenn du merkst, es ist eine schwierige Phase, dann supporte trotzdem deinen Verein. Wir sind alle durch Höhen und Tiefen gegangen, aber trotzdem, nichtsdestotrotz, supporte trotzdem immer deinen Verein. Und selbst wenn wir in der dritten Liga spielen würden, wir würden alle noch hingehen und wären auch begeisterte
Eintracht. Das ist ja der Punkt. Ole Jervor, es gibt echt so Kaputte, die früher rausgeben, weil sie die Bahn erwischen wollen. Weißt du?
Das habe ich einmal gemacht. Das machst mein du immer. Gott. Das machst du immer. Aber bei mir ist ja beim Satz vorbei, Schatz, die Roten sind wir, oder? Da ist rum. Aber Nico, du hast gerade die
Ultras. Das sagt er zu mir.
Ja. Du hast auch die Ultras gerade angesprochen. Es gibt viele Diskussionen, gerade hier in Frankfurt, bei anderen Vereinen auch. Die Ultras haben dieses Jahr 30-Jähriges. Ich war damals im ersten Jahr Mitglied, da waren wir 50 Leute. Und irgendwie nach einem Jahr habe ich gemerkt, wie sich das entwickelt. Und meins war es nicht. Aber die Ultras machen viel. Wie ist denn deine Meinung zu den Ultras? Was für ein Standing haben die denn? Was für ein Standing sollten die haben? Haben sie zu viel Einfluss? Sie machen ja auch viel für den Verein. Wie siehst du das?
Also ich muss gestehen, ich bin begeisterter Ultra-Fan. Ich liebe die Ultras von Frankfurt. Die Meinungen spalten sich darüber. Klar, ich kriege das auch mit. So, es gibt Leute, die sagen, gehört nicht dahin. Aber auf der anderen Seite stehen sie dann im Stadion, wenn dann irgendwelche Champions-League-Choreografien gemacht werden, und zücken alle die Handys und freuen sich, dass sowas zustande kommt. Genau. Also was haben wir für Choreografies die letzten Jahre gesehen? Und jeder Einzelne muss sich auch mal bedenken, was da wirklich für eine Arbeit hinter so einer Choreografie steckt. Also wirklich
die ganzen von der Planung Sitze zu belegen und so weiter. Boah.
Absolut. Also ich habe es auch schon ein paar Mal erlebt, wirklich, was das für eine Arbeit ist und wirklich auch dahinter. Natürlich kann man sich streiten, ob vielleicht die ein oder andere Fackel in Blöcke geschossen wird. Das ist scheiße, keine Frage. Absolut, das darf nicht sein. Aber alles in allem muss ich sagen, finde ich, man hat gerade auch so in der Corona-Zeit gemerkt, so die, auch wo die Fans dann wieder kamen, hat sich ja teilweise die aktive Fanszene dann trotzdem wegen dieser ganzen 3G-Regelung nicht eingeschaltet. Es war einfach anders im Stadion. Ja. Also so, es fehlt einfach. Und ich merke es auch, gerade wenn du so mal auswärts mitfährst, es ist einfach geil. Ich bin meistens immer über dem Block oder neben dem Block. Ich bin auch begeisterter. Ich mache auch immer mit, gebe ich auch ehrlich zu. Und Stimme und alles. Aber weil es gab jetzt mehrere Sachen auf St. Pauli, so der Oberrang war da schon sehr zäh, da haben viele sich hingesetzt, so, dann denke ich mir, warum kommt ihr an Karten so, wenn ihr nicht supporten wollt, warum geht ihr auch so mit, klar, ihr könnt an Kiez, ihr könnt auf Hamburg, dann, aber dann fahr doch privat nach Hamburg, geh nicht ins Stadion, nimm anderen die Karte nicht weg, so, aber ja. Aber wie gesagt, ich bin begeisterter Fan von den Ultras. Und
ich erinnere mich noch, Steffen und ich, wir waren ja auch gegen Stuttgart und Augsburg, glaube ich, damals in der Pandemie vor 10.000 in diesem riesigen Stadion. Und denkst dir, was ist hier los? Das kann doch nicht wahr sein.
Steffen, bitte. Wie ist es denn vom Finanziellen her? Also wie wird das, werden die Ultras da vom Finanziellen her irgendwie unterstützt vom Verein oder läuft das komplett aus eigener Tasche?
Die kriegen
oder?
Geld, glaube ich, vom Verein, ne?
Oh, da bin ich jetzt tatsächlich überfragt.
Das siehst du mal, da kannst du mal schauen. Aber wir haben vorm Stadion jetzt gestanden und haben das erste Mal gesehen und Spende, Choreo, Spende.
Ja, genau.
Das habe ich vorher noch nie gesehen.
Deshalb wollte ich so. Das gibt es aber schon sehr lange. Also die stehen immer sehr oft da.
Vielleicht
Choreo, Spende.
Genau, Choreo, Spende.
Ja, also ich spende nichts, mir spendet auch keiner was.
Ist der Martin Stein noch der Mann am Megafon? Ist es immer noch der Martin?
Ich habe ihn jetzt tatsächlich auf St. Pauli auch nicht gesehen. Habe ich jetzt schon länger auch nicht mehr gesehen. Aber ja, war die letzte Saison auf jeden Fall.
Man muss jetzt überlegen, ich gehe seit 92 ins Stadion. Mein erstes Spiel war Bayern gegen die Bayern. Da haben wir 3-2 gewonnen. Das war die Rostock-Saison. Ich erinnere mich nicht gerne. Und ich glaube irgendwie 96 oder sowas, das war der erste Abstieg. Da waren Steffen und ich ja auch beim ein oder anderen Auswärtsspiel dabei. Seitdem ungefähr ist der Martin Stein am Megafon. Also Respekt, 30 Jahre jetzt, vielleicht sogar schon länger. Hut ab, das musst du erstmal mitmachen.
Ich wollte gerade noch, sorry, Nico.
Nee, alles gut, ich wollte nur sagen, es gibt ja auch mehrere, also quasi im Oberrang stand ja auch jemand, dann quasi unten steht jemand, sind ja jetzt auch ein bisschen verteilt. Deswegen aber, gut, vielleicht habe ich ihn einfach auch nicht gesehen. Waren viele Fahnen im Weg.
Ich sehe nichts, weil die Fahnen als Roller. Ich hatte jetzt den Krösche gesehen, unseren Krösche bei, was war es, Sportbild, irgendwas.
Ja,
ich habe es interviewt. Ja. Zwei Fragen. Zum einen das Thema, wo gehört die Eintracht hin? Er sagt ganz klar, wir können jetzt nicht automatisch über für die Champions League planen. Das Fanheld sagt natürlich doch, bitte. Er sagt international, alles andere, es kann auch Conference League sein. Nico, was meinst du, ist es dann falsche Bescheidenheit? Hätten wir den Kader dafür? Hätten wir das Temperament der Fans dafür? Oder sagt man, wenn es international ist, ist alles cool?
Ja gut, Temperament der Fans, muss man sagen, haben wir ja schon gezeigt. Also das absolut Champions-League-Niveau.
Absolut.
Da bin ich auch absolut da. Und ich glaube auch sowas wie Barcelona wird es nie nochmal im Fußballleben geben. Also warst wirklich, das war wirklich eins der grandiosesten Spiele, die ich je im Stadion auch wirklich erlebt habe.
Du warst
also
da.
So bei von Barcelona, wenn ich aber auch überlege, das Hinspiel war ja schon eigentlich so dieses 1-1, als der Knauf dieses Ding in diesen Winkel reingehauen hat. Also wirklich, ich kriege jetzt, wie du sagst, guck, hier stehen mir die Haare noch zu Berge, da kriege ich Gänsehaut noch. Aber auch generell diese ganze Europa-League-Saison, das war wirklich einfach einziger Traum, wenn ich danach überlege. Aber
Nico, Barcelona, wenn du sagst, du warst dort, jetzt mal vom Stadion abgesehen, wie war denn die Stadt? Das war ja wie Frankfurt der Hand. Wie hast du das erlebt?
Achso, nein, ich war im Hinspiel da. Auswärts war ich nicht da.
Ah, schade. Okay. Hinspiel waren wir auch. Ich weiß noch, Steffen, der ist fast auf mich gesprungen beim 1-1. Ich habe es gar nicht richtig gesehen. Dieser Volley, brutal. Das war einfach geil.
Man kannte ja zu dem Zeitpunkt auch so eigentlich das nur von der PlayStation, wenn Eintracht mal gegen Barcelona spielt. So, deswegen war es schon einfach geil. Auch dieses West Ham, als wir da eingezogen sind ins Finale und dann alle da gestürmt haben, den Platz und so. Dann wurde Viva España gespielt. Also ich kriege jetzt noch Gänsehaut wieder am ganzen Körper.
Das ist einfach so eine krasse Dynamik, die da entstanden ist, wo du gemerkt hast, okay, dieses Jahr, da geht was.
War auch nicht mal die krasseste Mannschaft. Wenn du siehst, wir hatten nicht mal die krasseste Mannschaft.
Das aber Team, was
eine Einheit ausmacht, auch so mit Fans im Rücken zusammen, das war einfach... Ich weiß, alle sind im weißen Stadion. Das war so, du bist, ich glaube, es war 21 Uhr Spiel, du bist um 17 Uhr los zum Stadion und jeder wusste, um was es geht. Jeder Einzelne, du hast in die Gesichter gesehen, wirklich, da war eine Anspannung, als ob ich jetzt wie meine Laufbahnprüfung schreiben würde, so, wo es um alles geht. Wobei das auch ein bisschen wichtiger war, das Halbfinalspiel, als die Laufbahnprüfung, aber trotzdem, wirklich, das war wirklich.
Wo hast du das Finale gesehen, Nico?
Im Stadion tatsächlich, bei der Eintracht.
Also im Public Viewing, ja.
Ja, ich hatte zu dem Zeitpunkt leider auch keine Karten bekommen, muss ich dazu gestehen, weil es war nicht so einfach. Ich war zwar immer, jedes Heimspiel war es ganz gut, aber da musst du halt immer ein bisschen Glück haben, dass du gelost worden
bist. Aber könnte man genau mit dem im Gepäck, kann man noch, Conference League, kann man sich das noch, oder ist das so, du sagst, also ich meine, international ist international, aber wer Conference League, das ist so einfach dahingesagt, aber Conference League ist schon echt...
Der Wettbewerb hat auch noch nicht so das Prestige.
Trotzdem, unabhängig davon, wenn wir überlegen, das Finale ist nächstes Jahr ja bei uns Finale daheim, also im Waldstadion. Deswegen, es muss eigentlich die Europa League werden, egal wie.
Da hast du nicht so ein paar interessante Gegner dabei, aber Conference League ist natürlich...
Aber ich bin ehrlich, ich finde es auch, also die Conference League-Saison war schon auch geil. Es waren so kleine Dorfstadion am Arsch der Ella, aber so ein bisschen Florin-Tallinn-Feeling oder wo das da war in Finnland oder wo wir da überall gespielt haben, in Schottland da irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, wie der Verein da hieß, wo es 0-0, wo Elias Baum sein Debüt gegeben hat. Aber das waren schon wilde Reisen.
Nico, jetzt nehmen wir schon seit fast einer halben Stunde auf und wir haben noch gar nicht wirklich drüber gesprochen. Was genau machst du denn für die Eintracht, beziehungsweise wenn man auf dein Instagram-Profil geht, dann steht da Fanreporter. Inwieweit bist du mit der Eintracht verbunden? Inwieweit ist die Eintracht in deinem Leben verwoben? Wie ist es genau bei dir?
Ja gut, also verbunden mit der Eintracht bin ich seit meiner Kindheit, weil habe ich in der Jugend bei Eintracht Frankfurt gespielt, lang, also knapp 5,5 Jahre. Und dann, mein Vater hat mich von klein auf schon vorher mit reingezogen. So, mein Vater ist riesen Eintracht-Fan gewesen und hat mich mit ins Stadion genommen. Dann war ich wollte immer die Nummer 11 haben. Jedes Trikot hat die Nummer 11, weil ich war das erste Spiel im Stadion und war so ein begeisterter Jan-Arke Fürthoff-Fan. Und keine Ahnung. Dann, ich glaube, er hat die 11 dann auch jahrelang getragen, wenn ich mich nicht täusche. Und
die 9 wusste ich jetzt noch, aber die 11 kann auch sein, ja klar.
Aber wie auch immer, 11 war trotzdem meine Lieblingsnummer und Jan-Arke Fürthoff war immer mein Vorbild so als Stürmer damals gewesen. Aber nichtsdestotrotz, dann bin ich bei Eintracht irgendwann rausgeflogen. Also, dann bin ich noch zu meinem Heimatverein hier zum TSV Heusenstamm gewechselt. Aber
Heusenstamm, liebe Grüße, Hashtag.
Ja. Wenn du dann so, wir haben ja Bundesliga-Jugend dann bei der Eintracht gespielt und dann, du kriegst halt, wenn du rausfliegst, sag ich mal, in der Jugend viele Anfragen so von anderen Vereinen. Hättest du Kickers Offenbach gehen können, konnte ich mit meinem Herz nicht vereinbaren.
Schlecht. Jetzt krieg ich Gänsehaut.
Ja, aber du kriegst dann Anfragen FSV Frankfurt, Mainz oder so verschiedene Sachen. Ich habe es dann nicht gemacht, ich wollte mich auf die Schule konzentrieren. Ist dann auch nichts geworden, aber nein, Spaß beiseite.
Kenn ich.
Willkommen in unserer Welt, ja.
Ja, aber und wie gesagt, dann bin ich immer als Fan jahrelang immer zur Eintracht gegangen. Und
aber darf ich fragen, du bist rausgeflogen wegen Leistung oder bei mir war es das Knie?
beim Fußballer ist es ja immer so, wenn wir heute irgendjemanden fragen, wenn ich nicht verletzt wäre, wäre ich Profi geworden und so. Ich habe tatsächlich als Torwart auch hier, kann man noch sehen, den Ellenbogen hier gebrochen. Beim Aufwärmen damals am Brentano-Bad gegen Rot-Weiß Frankfurt, glaube ich, war es gewesen.
Wäre dieser Unfall nicht passiert, dann...
Ja, gut, mit meiner Größe, 2,3. Ja, gut, mit dem Bauch heute keine Chance, aber...
Du bist 2,3 Meter groß?
Ja, genau.
Alter, okay. Ja.
Deswegen, also...
Im Fernsehen sieht er noch größer aus.
Ja, mein Spitzname ist auch Hightower, deswegen...
Stimmt, steht ja bei dir im Profil. Ja, ne? Ich dachte, du wärst ein Police Academy, aber...
Das haben tatsächlich viele gesagt, ich kannte ihn zu einem Zeitpunkt gar nicht, aber dieser Name wurde mir mehr oder weniger gegeben, weil ich habe damals eine Wildcard bei FFH gewonnen und habe dann quasi gegen den Weltranglisten-Ersten und Weltmeister am Dart gegen Michael Smith und Joe Cullen gespielt und wurde dann
das von hatte FFH ich gelesen, promotet. Das hatte ich gelesen, ja, das hatte ich gelesen.
Und ja, dann kam irgendwie, ich brauche einen Nickname für dieses Event quasi in der Festhalle. Festhalle, sage ich, in der, wie heißt die, in Süwag Arena.
Ja,
Süwag Arena und ja, dann kam die Überlegung, wie nennen wir ihn dann? Hightower war dann halt irgendwie.
Aber sag mir jetzt gerade, du bist als Dartspieler aktiv oder weil ich auch Fotos gesehen habe bei Insta?
Ja, also wir spielen relativ hoch, also wir sind jetzt quasi in der Oberliga dann abgestiegen, aber steigen jetzt, wir haben noch 4 Spieltage, können noch einmal verlieren, steigen wahrscheinlich wieder in die Oberliga zurück auf. Ich spiele hier bei Teutonia Hausen, das ist mein Heimatverein im Dart und ja, genau, und spiele aktiv auch noch Turniere mit und ja, aber man muss jetzt dazu sagen, jetzt mache ich mich wahrscheinlich bei vielen unbeliebt, mein Hauptjob ist eigentlich Finanzwirt im Finanzamt
in Frankfurt. Ja gut, das fliegt daraus. Du mal löschest du, löschest
du. Schön mit den Hütchen ab und drauf, die bunte, gell?
Ja. Tatsächlich ja, aber es gibt ja keine verschiedene mehr. Wir haben ja fusioniert vor 2 Jahren, deswegen, oder beziehungsweise aber 1,5 Jahren.
Nico, ich würde noch mal ganz kurz, was bedeutet Fanreporter? Also hast du denn überhaupt eine Verbindung als Fanreporter direkt zur Eintracht? Ich meine, du hast über 60.000 Follower. Wie kann man sich das vorstellen?
Man muss dazu sagen, Absolut Fußball ist ja quasi, also man muss dazu sagen, ich bin jetzt Fanreporter von Absolut Eintracht, um es mal so zu sagen. Also Absolut Fußball ist quasi die Überseite. Es gibt verschiedene noch, Absolut Gladbach oder sonst was. Und der Christopher Michel ist Chefreporter. Genau, von Absolut Eintracht. Und ja, mit ihm stand ich halt immer in Kontakt und dadurch kam das dann und quasi ist jetzt kein direkter Kontakt, also kein direkter Kanal von Eintracht Frankfurt. Also ja, wie soll man das beschreiben?
Also, aber auf jeden Fall für mich als Fan eine Hauptquelle. Also ich gucke euch immer direkt und sage, bin gespannt, was haben die Herren zu sagen und unterschreibt das dann auch direkt.
Man muss bei Christopher Michel direkt sagen, also die Steffen und ich, wir waren ja letztes und vorletztes Jahr meistens auf der Pressetribüne durch unsere Presseausweise, da gehen wir ja nicht mehr hin. Und du siehst ja die ganzen Reporter und die ganzen Journalisten. Ich will sie nicht alle über einen Kamm stellen, aber viele denken wirklich hier, dicke Eier, ich laufe rum. Und Christopher Michel ist einer der coolsten. Der steht da mit dir, der babbelt mit dir über Fußball und der hört nicht mehr auf. Also liebe Grüße gehen raus, das hat mir sehr viel Spaß gemacht mit ihm.
Ja, kann ich auch absolut nur bestätigen. Also ich habe jetzt auch am Wochenende getroffen, da hat auch ein super Fachwissen, muss man ganz ehrlich sagen. Mann. Also
Hammer.
Kann sich über jeden unterhalten, er weiß auch jedes Detail noch bis ins Letzte. Und ich finde auch, wie du sagst, heute, wenn du so, ich muss sagen, ich gucke unglaublich viel Social Media, lese auch viel Zeitungen und so, was du teilweise für einen Schrott auch überall liest, so über verschiedene Sachen. Also es ist wirklich unfassbar. Und ja, ich gebe dann quasi auch immer mein Statement nach dem Spiel ab, quasi für Absolut Eintracht als Fanreporter, manchmal ein bisschen emotionaler. Vielleicht manche Sachen sage ich dann manchmal unemotionaler, aber ich kann
das kennen wir auch von unserem Björn.
Ja,
ja, das war die Nico, sag mir noch gerade. Sag mir doch gerade noch, was auch das Thema Krösche betrifft. Siehst du den Krösche, ich glaube, er hat Vertrag bis 28, hat er gesagt, 28. Ist das ein Kandidat für Dortmund? Ist es ein Kandidat für international? Oder glaubst du, der ist klug genug und bleibt bei der Eintracht?
Ja, ich finde, das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Also ich hatte ja neulich auch ein Video dazu gedreht, aber ich muss sagen, Eintracht Frankfurt ist ja auch irgendwie Markus Krösche Projekt von ihm und ich finde dann, sich so aus dem Staub zu machen, hoffe ich ja auch nicht, dass das passieren wird. Was heißt aus dem Staub zu machen? Klar, am Ende werden alle genug Geld haben, aber wenn jemand dir 5 Millionen mehr bietet oder 10 Millionen mehr, wird es dann auch schwer für die Eintracht sein, da den zu halten. Aber unabhängig vom Geld, finde ich, hat Markus Krösche eine riesen Arbeit in Frankfurt gemacht, muss man ehrlich sagen.
Auf jeden Fall. Erste Saison, Transfers. Ja.
Ja, auch viele Spieler wie Mamouche ablösefrei geholt, in Wolfsburg ein No-Name. Und gerade in finanzieller Sicht war es auch für Eintracht Frankfurt für den Verein sehr wichtig, sage ich mal, diese Einnahmen zu generieren. Und da hat er wirklich ein gutes Händchen gehabt. Und klar, man kann nicht immer richtig liegen. Ein Bahi vielleicht hat man auch geholt, hat sich mehr versprochen. Jetzt schießt er ein Tor nach dem anderen da wieder in Frankreich. Manchmal passt es halt einfach auch nicht. Manchmal hast du Glücksgriffe und wenn wir ehrlich sind, in den letzten Jahren hatten wir mehr Glücksgriffe, also viel mehr Glücksgriffe. Es fing ja schon bei, man muss da auch ein bisschen sagen, die Vorära auch mit Bobic schon an, ja. Teilweise mit den Transfers und ja, deswegen.
Jeder hat seine Connection, das ist bei Krösche ist es Frankreich, bei Bobic waren es die ehemaligen Jugoländer quasi, Kroatien, Serbien und so weiter. Und ja, aber ich denke auch, Krösche wird nicht ewig bleiben. Ich würde gerade
noch kurz ein Set-Foto machen aufgrund der Zeit.
Lass mich das machen, weil sonst du schickst es mir wieder nicht. Oder machst du auch
eins? Schick es, aber du, der Leini macht immer so Set-Fotos, wo du sagst, der sagt ja. Den Leuten die Bescheid, sondern macht einfach plötzlich ein Foto. Und dann guckt genau. Man so.
Komm,
also sagt, du musst Set-Foto. Yeah.
Jawohl.
Ich sag, bitte Applaus. Also das wird natürlich, Herr Barton, schneidet es gerne raus.
Ja, ja,
ich raus. Wir sagen vielen Dank und es war uns eine große Freude. Bitte Applaus für Nico Schmidt. Mega, mega cool. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Einladung und denkt dran, hier den Kanal zu folgen. Und
machen wir. Auf jeden Fall.
Wir hören uns schon gemacht. Bestimmt wieder. Ja.
Nico, Dankeschön und schönen Feierabend.
Bis dann. Gleichfalls. Ciao.
Ciao. Danke.
Bye, bye.